Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Wenn man in Deutschland das Gesundheitssystem vergleichend betrachtet, dann gibt es zwei Bereiche, wo Deutschland besonders schlecht abschneidet im Vergleich zu anderen Ländern. Und das eine ist die Digitalisierung, das andere ist die Vorbeugemedizin, die Prävention. Wir stehen bei der Vorbeugung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stehen wir relativ gesprochen heute etwas schlechter als vor 40 Jahren. Das muss man erst mal überdenken.
Ja, das muss man tatsächlich erst einmal überdenken. Herzlich willkommen in der 9. Etage, dem Podcast des Wissenschaftsrats. Mein Name ist Georg Scholl und den Herrn, den Sie eben gehört haben, kennen Sie natürlich. Das war die Stimme von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Gesprochen hat er bei der Tagung des Wissenschaftsrats Prävention neu denken. Und um diese Tagung und ihr Thema soll es in der heutigen Folge gehen. Im Zentrum also die Frage, die angesichts einer alternden Bevölkerung, überlasteter Krankenhäuser und vollen Pflegeheimen immer wichtiger wird. Wie können wir möglichst lange fit und gesund bleiben, indem wir vorbeugen und gesund leben? Diskutiert haben hierüber rund 200 Expertinnen und Experten mit unterschiedlichsten Blickrichtungen auf das Thema. In dieser Folge wollen wir hören, was sie zu sagen hatten. Außerdem sind zwei Gäste zugeschaltet, der Onkologe und Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Michael Halleck, sowie der Neurologe und Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick. Zunächst aber noch einige O-Töne aus der Veranstaltung. Zu Beginn Karl Lauterbach erneut, der uns erst einmal sehr gründlich auf den Boden der Tatsachen holt.
Es ist bestürzend, wenn wir sehen, dass wir bei der Lebenserwartung hinter der Schweiz, hinter Spanien, hinter Schweden, hinter Luxemburg, hinter Italien, hinter Frankreich, hinter Belgien, hinter Portugal, hinter den Niederlanden, hinter Österreich, hinter Dänemark liegen, um ein paar zu nennen. Wir kombinieren im Prinzip die schlechte Vorbeugung der Risikofaktoren der südeuropäischen Länder, die dann aber durch die Mittelmeerdiät einen Schutzfaktor haben, mit der schlechten Ernährung der Nordeuropäer, ohne dass wir deren Vorbeugemedizin machen würden. Wir machen so wenig Vorbeugung, als wenn wir Südeuropäer wären, ernähren uns aber klassisch als Nordeuropäer. Somit kombinieren wir im Prinzip also die Nachteile der Systeme. Und all dies ist bestens bekannt. Das Gesundheitssystem wird immer teurer. Wir haben mittlerweile Kosten, wo man sagen kann, wir liegen 50% über dem europäischen Durchschnitt, gemessen an Kaufkraftparitäten. Das ist nicht akzeptabel. Somit bleiben wir in allen Bereichen weit hinter den Möglichkeiten zurück. Wir kennen auch sogenannte Mega-Risikofaktoren, die in all die Bereiche hineinstrahlen. Hier ist die regelmäßige Bewegung zu erwähnen, die Ernährung, Verzicht auf Tabak, der Alkoholkonsum. Alle drei genannten großen, ich sag mal apokalyptischen Reiter der Lebenserwartung sind durch diese Mega-Risikofaktoren angehbar. Und wir sind trotzdem nicht erfolgreich. Ottmar Wiesler ist hier, wir haben letzte Woche, glaube ich, noch darüber gesprochen. Es ist kein Erfolg zu sehen, das ist nicht akzeptabel. Das ist auf keinen Fall akzeptabel.
Soweit Karl Lauterbach und die apokalyptischen Reiter der Lebenserwartung. Was ungesundes Leben und mangelnde medizinische Vorbeugung anrichten, lässt sich in eindrucksvollen Zahlen zeigen. Und der Radioonkologe Michael Baumann, Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, präsentierte sie in Berlin bei der Tagung.
Wir haben, wie wahrscheinlich alle im Raum wissen, pro Jahr in Deutschland mehr als 500.000 Mitbürgerinnen, die neu an Krebs erkranken, und mehr als 200.000 Mitbürgerinnen, die pro Jahr sterben. Und bei den Krebsneuerkrankungen könnten wir nach dem, was wir heute wissen, 40% aller Krebserkrankungen durch Lebensstiländerungen plus Vakzinierung und solche Dinge verhindern. 40% der Krebserkrankungen würden gar nicht erst auftreten, wenn wir diese Dinge, die dort aufgelistet sind, alle durchführen, alle beherzigen würden.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass im Bereich der Prävention ungefähr 50% aller Erkenntnisse nicht angewendet werden. Woran das liegt, hat viele Ursachen. Einen buchstäblich globalen Blick hierauf hat Cornelia Beetsch. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation und sie ist Direktorin des Institutes for Planetary Health Behavior an der Uni Erfurt. Kommunikation, Verhalten, Psychologie, aber auch gesellschaftliche Themen wie Zusammenhalt sind hier Perspektiven, die auf das Thema Prävention gelegt werden und die zeigen, es geht um viel mehr als nur Medizin und persönliche Lebensführung. Auch Werbung, Preise im Supermarkt oder Umweltfaktoren wie Lärm, schlechte Luft, Hitze spielen eine Rolle. Genauso wie der soziale Status, wie der Ökonom Jochen Mierau von der Universität Groningen beschreibt.
Wir haben in den Niederlanden angefangen, um die sogenannte obesogene Umgebung zu identifizieren. Dass man auch sagen kann, wir haben Daten, wo Menschen wohnen, aber auch, was ist das Essensangebot eigentlich und auch, was ist das Werbungsangebot in der Region, wo jemand wohnt. Und da kommen noch interessante Dinge raus, dass Menschen, die in sozial schwächeren Gegenden wohnen, öfter Werbung sehen für ungesundes Essen. Und so eine Faktoren sind sehr wichtig, gerade in diesem Kontext, wo immer gesagt wird, es ist alles eine individuelle Wahl und Menschen machen doch genau das, was sie wollen und ansonsten bevormunden wir sie. Und damit kann man genau diese Bevormundung von Werbung gut einsichtig machen, was der Effekt davon ist auf Gesundheit, aber auch im breiteren Sinn unter dem Exposom-Label, was ist denn die Bloßstellung an Glyphosaten, an allerlei intensiven Landbau, so eine ganze Dinge. Ich denke, dass das extrem wichtig ist und dass da ganz viele Gesundheitsrisiken, die gar nicht personenbezogen sind, die einfach, man wohnt irgendwo und da sind diese Risiken und das weiß ich gar nicht, dass die nach vorne kommen. Was ich dazu fügen würde, ist, wo wir eigentlich ganz wenig Sicht drauf haben, sind Sachen wie Luftqualität in Häusern. Wir wissen dann ganz viel über Luftqualität, wo Menschen wohnen, aber wie sich dann die Luftqualität von außen nach innen umsetzt und Geräusch von außen nach innen, so eine ganzen Fragen sind sehr spannend, die wir nicht wissen, aber die wir den ganzen Tag messen, weil wir unser Handy mit haben.
Verschiedenste Faktoren berücksichtigen, Daten erheben und vernetzen. All das könnte helfen, persönliche Risiken besser zu erkennen und darauf zu reagieren. Nicht nur hierin sind die Niederlande bereits weiter. Prävention ist auch in der Politik mit verbindlichen Zielen verankert. So hat vor einigen Jahren die niederländische Regierung gemeinsam mit der Privatwirtschaft die sogenannte missionsgesteuerte Innovationspolitik eingeführt. Sie soll jedem Einwohner der Niederlande 5 zusätzliche gesunde Lebensjahre ermöglichen und den Unterschied in der gesunden Lebenserwartung zwischen den ärmsten und den reichsten Bürgern in den Niederlanden um etwa 30% verringern. Zurzeit beträgt dieser Unterschied 25 Jahre. 2018 wurde gemeinsam mit der Industrie ein nationales Präventionsabkommen vereinbart, um Übergewicht, übermäßigen Genuss von Alkohol und Tabak einzuschränken. Ein ökonomischer Ansatz anstelle von Verboten, wie Jochen Mierau betont.
Die rechtliche Verankerung bedeutet nicht, dass Bürger verpflichtet werden, gesund zu sein, aber sie regt die Gesellschaft an, um den Markt so zu regulieren, dass die Gesundheit nicht ausgebeutet wird.
Was lässt sich noch von anderen Ländern lernen, die erfolgreicher in der Prävention sind als Deutschland? Hierüber möchte ich nun mit unserem ersten Gast sprechen, dem Onkologen Michael Halleck. Er ist Professor am Universitätsklinikum Köln, Mitglied des Wissenschaftsrats und wie eingangs gesagt, er ist Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Er berät also Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Lieber Halleck, freue mich sehr, dass Sie dabei sind und sich die Zeit nehmen. Sie haben an der Tagung Prävention neu denken teilgenommen und kennen die ernüchternden Zahlen zum Thema Prävention in Deutschland. Im Ausland ist man da teilweise viel weiter. Und Sie haben da auch ein bisschen Erfahrung selbst gesammelt. Was kann denn Deutschland vom Ausland in Sachen Prävention lernen, beispielsweise von den skandinavischen Ländern?
Also nach der hier bekannten und aus eigener Anschauung zum Teil bekannten Erkenntnis oder den Erfahrungen, die wir gesammelt haben bei einem Besuch, zum Beispiel in Dänemark, können wir in fast allen Bereichen der Prävention lernen, von anderen Ländern, die es zum Teil entschlossener machen. Und der wichtigste Punkt zunächst zu Beginn ist die Definition von Prävention. Es gibt ja nicht nur die primäre Prävention, das heißt, dass man durch Ernährung und Lebensstil versucht, Krankheiten später entstehen zu lassen oder durch Impfungen zum Beispiel auch später entstehen zu lassen oder gar nicht entstehen zu lassen. Impfungen können da sehr effizient schützen, sondern es gibt sekundäre Prävention im Frühstadium von Erkrankungen durch Früherkennungsmaßnahmen und dann drittens die Tertiärprävention, das heißt, Krankheiten werden manifest und man kann dann durch entsprechende Maßnahmen die Krankheitslast reduzieren oder die Krankheitsfolgen, die Fragilität von Menschen. Und das ist deswegen so wichtig, weil insbesondere in den letzten beiden Bereichen der Tertiärprävention skandinavische Länder uns weit voraus sind. Und ich glaube, dass man Prävention einmal auch so weit denken muss, um das Thema richtig anzugehen in der Zukunft. Es genügt also nicht, jetzt dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft einmal das richtige Schulessen bekommen und dann wird alles gut, sondern es geht darum, Menschen, die auch schon für Krankheiten programmiert sind, weil sie übergewichtig geworden sind, durch entsprechende spätere Maßnahmen entweder wieder fit zu bekommen oder den Stoffwechsel besser einzustellen, sie zu schulen oder dann eben auch so zu versorgen, dass sie dezentral, also heimatnah versorgt werden können. Und das ist eine wesentliche Form der Prävention, die in Skandinavien deutlich ausgeprägter gestaltet wird. Dann auch kurz, wir haben die Impfung erfunden gegen HPV, also die Papillomviren, um Zervixkarzinome zu verhindern. Und letzten Endes haben wir eine Impfquote, die deutlich unter der von anderen Ländern liegt. In England zum Beispiel ist sie höher, auch in einigen skandinavischen Ländern. Kurz, diese Form der Prävention wird bei uns nicht konsequent durchgeführt. Impfungen sind seit kürzerer Zeit, vielleicht auch als Folge der Corona-Pandemie, mal grundsätzlich immer neu zu erklären und sind doch in bestimmten Formen wirklich extrem effiziente Werkzeuge der Prävention von Krankheit. Und Deutschland fällt hier zurück, sodass wir, und das ist ja auch eine Form, wie man Prävention beurteilen kann, in der Lebenserwartung inzwischen an einer der letzten Stellen in Europa stehen, in Westeuropa, während wir gleichzeitig das teuerste Gesundheitswesen haben in Gesamteuropa. Und das hat auch damit zu tun, dass wir die Krankheitsprävention, und damit meine ich alle drei Stadien der Prävention, nicht genügend konsequent durchführen. Und da können wir viel lernen von anderen Ländern, die, ich glaube, eine stark gestützte Primärversorgung haben, die sehr hausarztzentriert sein kann und ist. Und die sind nun mal zuständig, auch im deutschen Gesundheitswesen, ganz stark für die Prävention. Und das müssen wir wieder neu üben, um anzuschließen an die Strukturen in anderen Ländern, die es zum Teil sehr effizient organisieren.
Können Sie sagen, was Sie, um mal ein konkretes Beispiel noch zusätzlich zu bringen, in Dänemark am meisten überrascht oder fasziniert hat bei dem Thema, was die dort machen, was wir auch machen könnten?
Also der entscheidende Punkt, der mich am meisten beeindruckt hat während des Besuches, war, dass sie ein System geschaffen haben, wo eine gemeinsame Anstrengung zwischen Gemeinden, den Generalisten oder General Practitioners, wie sie dort genannt werden, und anderen Arbeitnehmerinnen im Gesundheitswesen, zum Beispiel Pflegenden, zum Beispiel Krankengymnasten, gemeinsam zuständig sind für bestimmte Bezirke und dort versuchen, die Menschen gesund zu halten. Also, wenn Sie so möchten, etwas anderer Ansatz, deren Kernarbeitsziel ist, Menschen vom Krankenhaus fernzuhalten, und zwar durch alle Formen der Prävention. Ich habe sie ja genannt, also primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Ähnlich habe ich das erlebt oder gehört in Finnland. Und das hat mich am meisten beeindruckt. Also Ziel ist dort nicht, den Reparaturbetrieb alleine aufrechtzuerhalten, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass Menschen mit oder ohne Erkrankung nicht ins Krankenhaus kommen. Und das hat eine komplett andere Herangehensweise. Ich glaube nicht, dass wir in der öffentlichen Diskussion so darüber reden, sondern wir haben immer das Gefühl, wir müssen das Krankenhaus optimieren oder Kranke besser versorgen und so. Aber einfach mal neu zu denken, und zwar grundsätzlich neu zu denken, dass wir sehr viel tun sollten, um Menschen so am Leben zu halten, dass sie nicht in der fragilen Phase stürzen, dass sie nicht an Diabetes so erkranken, dass sie krankenhauspflichtig werden oder dass sie nicht an schweren Krebserkrankungen überhaupt erkranken, weil man vorher Prävention gemacht hat. Das ist eine Denke in der Medizin, die müssen wir reinkriegen. Zum Beispiel, weil wir schon bei Beispielen sind, in den Niederlanden ist die Prävention gegen Darmkrebs wesentlich effizienter organisiert als bei uns, weil dort aktiv aufgesucht wird. Es wird der Mensch informiert und dann wird gesagt, mach diese Vorsorge und dann wird es in der Regel in höherem Prozentsatz als bei uns durchgeführt. Also in all diesen Bereichen, glaube ich, können wir lernen. Und Prävention heißt aus meiner persönlichen Sicht sehr pragmatische Lösungen finden, die natürlich forschungsbegleitet werden dürfen. Aber deswegen bleibe ich auch dabei. Wir müssen sie vor allem umsetzen. Beispiele gibt es aus anderen Ländern. Und da müssen wir entschlossener und klüger agieren.
Vielen Dank. Stichwort umsetzen. Das war ja auch eine Aussage, die man immer wieder hörte. Wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und Sie beraten ja nun mit dem Sachverständigenrat die Politik. Und wenn man so Herrn Lauterbach zugehört hat, dann hat man den Eindruck, es hapert eben nicht an der Umsetzung, sondern schon an der Erkenntnis, jedenfalls ein bisschen. Hören wir einfach mal rein.
Es wird immer schwerer werden. Wir werden in den nächsten Jahren jedes Jahr die Lage haben, dass etwa 800.000 18-Jährige ihren Geburtstag feiern, aber gleichzeitig um die 1,3 Millionen Menschen ihren 65. Geburtstag feiern. Mit dieser Differenz muss das Gesundheitssystem umgehen können. Somit ist allerhöchste Zeit, dass wir die Potenziale der Prävention, die noch da sind, dass wir diese nutzen. Im politischen Umfeld ist leider die Bereitschaft dafür nach wie vor viel zu wenig ausgeprägt. Ich ernähre mich zum Beispiel seit also weit über 30 Jahren relativ salzarm. Damals sind Studien gemacht worden, die ich gut kannte an der Harvard School of Public Health. Da haben wir die also Schäden von also übermäßigem Salzkonsum sehr klar also belegen können. Es sind auch mittlerweile viele andere Studien gekommen. Das ist jetzt nicht der wichtigste Risikofaktor, aber ich habe mich damals umgewöhnt und ich vermisse das Salz gar nicht. In allem ist Salz drin. Also eine natriumarme Diät macht mir überhaupt nichts aus. Und ich bin sowieso ein sehr schlechter Koch. Von daher, ob ich jetzt mehr oder weniger salze, ist weder für meine Gäste noch für mich von Bedeutung. Aber ich erwähne das deshalb, wenn ich darüber rede im parlamentarischen Umfeld oder im Regierungsumfeld, werde ich quasi belächelt, als wenn das also eine vollkommen also esoterische Marotte wäre, als wenn ich eine Gepflogenheit aus dem New Age-Bereich vortragen würde. Weil niemand auch nur im Entferntesten die Gefahren von salzreichem Konsum also auf dem Schirm hat. Soweit sind wir tatsächlich von den Kenntnissen entfernt.
Herr Halle, kommt Ihnen das aus Ihrer Arbeit auch bekannt vor? Warum ist es so schwer, mit Ratschlägen zur Gesundheitsvorsorge durchzudringen? Herrn Lauterbach gelingt es ja offenbar auch schon im Kabinett nicht. Und vor allen Dingen, warum ist es offenbar so schwierig, sich an gute Ratschläge überhaupt zu halten, wenn man sie denn als solche erkannt hat?
Weil sie zum Teil eine bewusste Entscheidung erfordern. Also gute Ratschläge einzuhalten ist deswegen oft so schwer, weil man sich dann aktiv anders verhalten muss. Und deswegen kann Prävention, die funktioniert, erleichtert werden dadurch, dass sie ein Stück weit automatisierter funktioniert. Ich nenne ein anderes Beispiel. Wir könnten uns beispielsweise überlegen, dass wir den Zuckergehalt von allen Nahrungsmitteln sehr stark reduzieren und dadurch Karies, Diabetes und viele andere Folgeerkrankungen von Zuckerkonsum drastisch reduzieren. Man kann es natürlich auch indirekt durch eine höhere Besteuerung von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, wie wir das im Sachverständigenratsgutachten vorschlagen, und dadurch versuchen einzuwirken. Das wäre also automatisierter nutzbar, weil dann die Nahrungsmittel teurer würden. Immer dann, wenn der Bürger aktiv gefordert wird, muss er ja aktiv dazu beitragen, dass zum Beispiel im Restaurant ohne Salz gekocht wird. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht so leicht durchsetzbar. Also alles, was mehr oder weniger immanent passiert und durch Veränderungen auch in dem allgemeinen Ernährungsverhalten erzielt werden kann, ist einfacher umsetzbar als durch den Appell an die Bürger, sich jenseits der Normen der Gesellschaft zu verhalten im Moment. Und das heißt, wir müssen langsam die Gesellschaftsnormen verändern, da wo wir glauben, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist. Und ich habe gerade erst wieder gelesen, wie hoch die Lebenserwartung in Sardinien beispielsweise ist und wie sich die Menschen dort ernähren. Und das Rezept ist extrem einfach. Das ist eine bewegungsreiche Lebensweise mit sehr, sehr großen, sehr großer Betonung des gemeinschaftlichen Lebens. Also sie sind auch nicht einsam. Das ist ein Risikofaktor, der erheblich ist, Einsamkeit. Und sie ernähren sich mit Olivenöl und abwechslungsreich, übrigens gar nicht kohlenhydratereich, aber abwechslungsreich. Und wenn wir versuchen könnten, ein Stückchen von diesem Leben in unseren Alltag hineinzubekommen, das hat eben auch mit gesellschaftlichen Lebensmodellen zu tun, in den Kleinstädten, in den Vierteln, in den Großstädten, dann, glaube ich, wäre das eine Gesundheitsprävention, die wirksam würde, weil sie im Leben ankommt und nicht durch eine Vorschrift, die man dann sozusagen aktiv verarbeiten muss jeden Tag. Das glaube ich, ist der Hauptpunkt.
Herr Lauterbach hat ja eine Initiative für Prävention angekündigt und aus dem Fragezeichen unserer Tagung brauchen wir eine solche Initiative ein Ausrufezeichen gemacht. Wie müsste eine solche Initiative nach Ihrer Auffassung aussehen? Sie haben einen Aspekt Normen schon genannt, also eine Zuckersteuer, wenig populär wahrscheinlich. Aber das wäre etwas, was konkret hilft und einem die Entscheidung so ein Stück weit abnimmt. Was wären noch Pfeiler, auf denen so eine Initiative ruhen müsste?
Also zum einen glaube ich, dass die Initiative dringend notwendig ist. Und ich glaube, auch Herr Lauterbach hat gesagt, ist sie notwendig und hat dann gemeint, SICK, Ausrufezeichen, sie ist notwendig. Und dem würde ich mich zu 100% anschließen. Sie ist schnell notwendig, allein schon auch mit dem Hintergrund, dass wir versuchen müssen, unsere Lebensweise so zu verändern, dass wir unsere Krankheitsphasen verkürzen. Es geht ja nicht um ewiges Leben, aber es geht darum, unsere Krankheitsphase etwas zu verkürzen. Und damit, glaube ich, eine Initiative muss man anstoßen, die in Modellen arbeitet, die schnell agiert und die umfassend denkt. Also die Tagung hieß ja Prävention neu denken. Und ich glaube tatsächlich, dass man nochmal komplett einen Reset-Knopf rücken muss und sich überlegen muss, was bedeutet es wirklich, effizienter Prävention zu betreiben und wie kriegen wir das praktisch hin? Und das bedeutet, in die Gesellschaft hineinhören, in die Gemeinden hineinhören und überlegen, auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also Partnern, die bereits versuchen, Prävention zu machen, zu überlegen, warum es in Deutschland im Vergleich so schlecht funktioniert und was wir besser machen können. Und dann jeden Stein umdrehen, also grundsätzlich neu denken heißt, alles umdrehen und überlegen, wie kriegen wir es besser hin.
Jeden Stein umdrehen, das könnte auch nötig sein, um zu sehen, findet sich darunter vielleicht auch ein wenig Geld, um all die guten Ideen zu bezahlen. Karl Lauterbach sagt, es muss auch ohne zusätzliche Mittel gehen. Und die Medizinethikerin und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, sieht Verteilungskonflikte.
Der Konflikt zwischen der Vermeidung von direktem aktuellem Leid und Schaden versus vorgestelltem, abgeschätzten und zukünftigen Leiden. Wir alle sind uns völlig einig, wenn wir diese Zahlen hören, 50% sind vermeidbar, 60% sind vermeidbar. Das klingt natürlich alles unglaublich zwingend. Aber wenn Sie, das wissen alle, die Ihren Fuß in der Klinik haben, den Krebspatienten vor der Nase haben, dann haben Sie da sehr unmittelbares, sehr drängendes Leid, das Sie vermeiden müssen. Einen sehr unmittelbaren Schaden, den Sie abwenden müssen. Und den müssen wir ärztlich auch abwenden. Und gleichzeitig haben Sie diese irrsinnigen Potenziale der Vermeidung, Schäden überhaupt erst entstehen zu lassen. Nur das ist eben in der Zukunft. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, das ist nichts Abstraktes. Das ist in Zeiten insbesondere knapper Kassen natürlich ein absolut durchschlagendes Problem. Nehmen Sie das Beispiel der Schule, das eben diskutiert wurde. Wenn Sie sich überlegen, also werden wir jetzt das Schulessen hier umstellen und die Schulcafeteria umbauen, damit sie präventionsmedizinisch optimiert ist, versus wir brauchen jetzt von dem gleichen Geld, wir können es nur einmal ausgeben, eine Schulpsychologin, die wirklich belastete psychische Gesundheit in unserer Schülerschaft ganz konkret angeht, weil das ist jetzt dramatisch. Damit müssen wir jetzt umgehen. Das sind Verteilungskonflikte, die entstehen und die sind eben nicht trivial. Da können wir noch so oft sagen, ja, aber ist doch klar, wir können 60% vermeiden, wir haben die Patienten ja trotzdem hier. Also das ist der erste wirklich sehr wesentliche ethische Konflikt und alle Präventionsstrategien, auch nationale und alle Institutionen, auch das BIPAM und so weiter, muss sich klar machen, den darf man nicht ignorieren, negieren oder kleinreden, sondern man muss diese Dinge irgendwie besser zusammenführen.
Unserem Gesundheitssystem mangelt es nicht an Geld. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in Europa, in absoluten Euro pro Kopf und auch in der Entwicklung. Das heißt, wir haben ein wirklich sehr, sehr teures System. Und innerhalb eines so teuren Systems muss die Prävention finanzierbar und organisierbar sein. Das ist ganz einfach meine Überzeugung.
Ein Argument für Prävention ist ja, dass es eben billiger sei, Krankheiten vorzubeugen, anstatt sie zu heilen. Und jetzt hat Frau Büchs eben ja darauf hingewiesen, hier gibt es einen Konflikt. Und Sie leiten ja nun eine Klinik, behandeln Krebspatienten, haben die tagtäglich vor sich, die Therapien sind teuer. Und jetzt sagt Herr Lauterbach, im System muss Geld, ist genug da, das muss umgeschichtet werden. Können Sie das als Klinikleiter so darstellen, Geld von der Therapie in die Prävention? Ganz konkret, was halten Sie von der Idee?
Also das klingt zunächst wie ein unlösbarer Widerspruch, weil man sagt, man kann ja nicht lebensnotwendige Therapien vorenthalten und dafür die Prävention dann bevorzugen. Und das, glaube ich, ist ein nicht valides Argument, ein nicht valider Gegensatz. Natürlich müssen lebensnotwendige Therapien erstattet und durchgeführt werden. Natürlich müssen Patienten mit Krebs oder mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um nur zwei Beispiele zu nennen, behandelt werden. Aber darum geht es gar nicht. Wir müssen zugeben, dass wir mit 13,2% Bruttosozialprodukt einfach teuer sind. Und wir können wahrscheinlich aus diesem Bereich Geld umpflanzen, indem wir unsere Strukturen, und damit meine ich zum Beispiel die starken Fallzahlen in den Krankenhausbehandlungen. Wir haben erheblich mehr, ein Vielfaches von Krankenhausbehandlungen im Vergleich zu anderen Ländern. Und es wird geschätzt, ich nenne jetzt nur ein Beispiel, dass ungefähr 50-60% der Fahrten mit dem Rettungsdienst nicht notwendig sind, weil ein Patient oder Mensch, ich nenne ihn jetzt gar nicht Patient, von einem Altenheim in ein Krankenhaus gebracht wird, weil dort niemand sich zuständig fühlt oder kompetent genug ist, den Patienten vor Ort zu versorgen. Wir schätzen, dass ungefähr die Hälfte bis 60% aller Menschen, die sich in einer Notaufnahme vorstellen, im Krankenhaus gar nicht dort landen müssten. Also dort werden Hochleistungsressourcen benutzt, um Basisversorgung zu machen, meinetwegen wegen einem Schnupfen oder Kopfschmerzen. Und ich nenne nur diese wenigen Beispiele und rede noch gar nicht von Übernutzung bestimmter Strukturen, wo wir vermuten, und zwar auch mit Zahlen, dass wir relativ viel technische Leistungen in Deutschland machen, die wahrscheinlich nicht zur Volksgesundheit so beitragen, wie sie es müssten. Also Bildgebung oder Gelenkersatz und vieles mehr. Und in diesem Bereich sind riesige Reserven für Einsparungen möglich, die letztlich zum Beispiel Krankenhausbehandlungen überflüssig machen würden, die man nutzen kann für Prävention. Aber nehmen wir einmal an, es wäre überhaupt kein Geld vorhanden, weil die Therapien alle notwendig sind. Also dieses Gedankenspiel, an das ich nicht glaube. Ich glaube, wir haben Reserven. Wir müssen einfach die Verschwendung im Gesundheitswesen reduzieren. Ja? Dann wäre eine andere Möglichkeit zu sagen, gut, wir nehmen jetzt mal die Tabaksteuer oder die Zuckersteuer, die ich gerade vorschlug. Und da werden ja ein paar Milliarden reinkommen und die werden jetzt komplett in Prävention gesteckt und nicht in irgendwelche anderen Gebiete, um meinetwegen Subventionen in andere Bereiche der Wirtschaft oder anderer Steuern zu finanzieren. Und da wären sehr schnell riesige Beträge da, um auch in die Prävention etwas Geld zu stecken. Also ich glaube in diesem Fall, dass Herr Lauterbach recht hat. Wir haben Effizienzreserven im Gesundheitswesen. Jedenfalls im Vergleich zum Ausland sind wir sehr teuer. Und wenn man zu teuer ist, dann muss man auch mal überlegen, wo man etwas einsparen kann. Und zwar ohne auch nur einen Millimeter von der optimalen Behandlung aller Menschen abzuweichen. Das muss unser Hauptgrundsatz sein und das ist möglich. Aber man muss auch zugeben, dass wir zum Teil Dinge machen, die zu umständlich organisiert sind und die einfach nur deshalb Geld kosten, ja, weil wir keine Strukturen haben. Also diesen Umbau des Gesundheitswesens zu einem fürsorgenden, vorbeugenden Gesundheitswesen muss am Ende das Geld reinbringen, was man für die Prävention braucht, ist zumindest meine Auffassung. Und da muss man jetzt beginnen. Und das wäre im Grunde genommen auch mein Vorschlag. Und dass man das mal originell anfängt, originell heißt, sagt, wenn wir irgendwo Geld sparen, dürfen wir es für Prävention verwenden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man also nicht Geld einfach nur einspart um des Selbstzweckes willen, sondern sagt, gut, sollte es uns gelingen, die Krankenhauskosten zu senken, dann stecken wir dieses Geld auch in präventive Maßnahmen. Das wäre zum Beispiel ein Königsweg.
Herr Halleck, da ist ja schon die Lösung. Jetzt muss sie nur noch umgesetzt werden. Also Ihr Erkenntnis ist da. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr und freue mich, dass wir reden konnten.
Herzlichen Dank. Zum Schluss unserer heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, welche die nächsten Schritte sind im Rahmen der Initiative für Prävention, die der Wissenschaftsrat vorschlägt. Hierzu begrüße ich den Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick, Professor für Neurologie an der Uniklinik Heidelberg. Lieber Herr Wick.
Ja, vielen Dank, Herr Scholl.
Welche sind Sie denn nun die dringendsten Aufgaben?
Ich glaube, ein ganz wichtiger und spannender Punkt ist, dass wir die Datengrundlage verbessern müssen. Und zwar nicht nur Gesundheitsdaten von dann Kranken, sondern eben wirklich deutlich vor der Phase der Krankheit. Da ist ein Aspekt, der naheliegt, dass die unglaublich große Datenvielfalt, die jeden Tag bei ganz vielen Menschen durch die tragbaren Geräte, durch Nutzung von Uhren oder Telefonen etc. Aufgezeichnet werden, dass die genutzt werden, und zwar nicht nur für eine bevölkerungsbezogene, sondern auch für eine dann individualisierte Prävention, was ja zum Teil auch einfach schon stattfindet und wo man natürlich auch Datenauswertung nicht nur durch Fachleute, sondern eben auch durch künstliche Intelligenz nutzen kann. Zweiter Aspekt ist sicher, dass man das Thema als Querschnittsaufgabe, in der sehr viele Disziplinen und auch Politikfelder miteinander in Verbindung stehen, das ist der öffentliche Gesundheitsdienst, das sind die Aktivitäten Public Health, das sind natürlich die Medizin, das ist die Spitzenforschung, das sind die Krankenkassen, das sind Kultur, das sind Schulen. Das heißt, wir müssen diese Akteure zusammenbringen. Warum die Medizin? Weil ich glaube, dass die Medizin in den letzten Jahren das Thema möglicherweise nicht so bearbeitet hat, wie es dem Thema recht tun würde und wie es auch der Funktion der Medizin sinnvoll und angemessen wäre. Wir sind viele, wir könnten als Akteure tatsächlich versuchen, diese Aktivitäten mit Hilfe der anderen Partnerinnen und Partner, die ich genannt hatte, stärker in die Bevölkerung zu bringen. Es ist auch wichtig, dass die Politik sich für das Thema verbindliche Ziele setzt, die dann auch gemessen werden können, die ähnlich sein können wie das, was wir in den Niederlanden sehen, lernen, was wir in Skandinavien zum Teil haben. Es scheint auch wichtig zu sein, dass es positive ökonomische Anreize gibt. Das heißt, gesundes Verhalten, gesunde Lebensmittel, bestimmte Dinge, die gut sind, die gesund sind, werden günstiger und dadurch das andere relativ teurer. Also keine Verbotsdebatte, sondern eine Möglichkeit, die Präventionsaspekte zu incentivieren und positiv zu besetzen. Es ist letztendlich sicher auch wichtig, dass wir versuchen, den Aspekt, das Thema gut zu erklären, auch in seiner ganzen Komplexität zu erklären und nicht nur einfache, simple Anreize für die Prävention zu setzen.
Je konkreter die Maßnahmen sind, desto mehr greifen sie in das Leben der Einzelnen ein. Alena Büchs hat das während der Tagung so beschrieben.
Wie viel darf die Allgemeinheit vom Individuum verlangen? Wie stark dürfen wir die Freiheitsrechte beschneiden? Conny Beth hatte die Pandemie erwähnt, wo wir das ja nun wirklich alle ganz konkret an unserem Leib erfahren haben. Aber sehr viele präventive Initiativen und Strategien greifen in die Handlungsfreiheit und in die private Lebensführung von Menschen ein. Und das ist nicht leichter geworden. Mit Blick auf den Vertrauensverlust, den wir da erlitten haben, ist das deutlich schwerer geworden. Und Sie kennen alle, die auch in anderen Bereichen, Stichwort Klimawandel, Stichwort Energiepolitik und so weiter und so fort, sehr polarisierten Debatten dazu, wie viel dürfen wir eigentlich von den Leuten verlangen? Und das verhandeln wir gerade neu.
Wie viel dürfen wir verlangen vom Einzelnen? Diese Frage gebe ich an Sie weiter, Herr Wick. Müssen wir am Ende vielleicht im Sinne der Allgemeinheit gesundes Verhalten erzwingen?
Ich glaube, erzwingen sollten wir gar nichts. Ich Ich glaube, dass es wichtig ist, früh anzusetzen. Da waren wir uns auf der Tagung ja auch einig, dass es wirklich ein Erziehungs-, ein Ausbildungs-, ein Entwicklungsthema ist, das sehr früh anfängt. Vorkindliche, vorschulische Bildung, schulische Bildung, da setzt das an. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Ziele gut erklären und uns auch nicht scheuen, komplizierte Erklärungen in die Bevölkerung zu geben. Die Bevölkerung ist in der Lage, auch komplizierte Erklärungen zu verstehen. Wir sollten uns dessen bewusst sein und das auch tun und uns da nicht scheuen. Wir sollten umgekehrt Anreize setzen, die es dem Einzelnen, der Einzelnen nicht nur möglich macht, sondern möglicherweise attraktiv erscheinen lässt, Prävention zu betreiben, was aber wiederum nicht heißt, dass das so ein Zwang durch die Hintertür ist, sondern es muss auch die Möglichkeit geben, sich aus der einen oder anderen Begründung heraus oder auch ohne Begründung in diesen Maßnahmen nicht wiederzufinden und sich anders zu verhalten, so wie wir alle ja auch in unserem Alltag nicht sehr konsequent sind, sondern jeder seine Schwerpunkte setzt. Aber es sollte die Möglichkeit geben, sich so zu verhalten. Und es sollte auch klar sein, dass es wirklich darum geht, für den Einzelnen eine bessere Situation zu erreichen. Und da bin ich sehr bei Frau Büchs, dass das ein wesentliches Thema ist, wie wir uns Ziele für eine Prävention vorstellen und wie wir dann diese Ziele wirklich dem Individuum vermitteln und dem Einzelnen richtig deutlich machen können.
Wir haben in dieser Folge sehr viel über die Defizite gesprochen und gehört, all das, was nicht so gut klappt, auch in der Medizin, aber auch in den anderen verschiedenen Bereichen des Lebens, die tangiert sind. Es gibt aber doch, und damit könnten wir ja vielleicht auf einer optimistischeren Note enden, auch positive Beispiele aus der Medizin. Ich denke an Zahngesundheit beispielsweise. Was kann man denn daraus lernen? Was gibt es, was so ein bisschen Mut macht in puncto Prävention, die auch heute schon gut gelingt?
Ja, Zahngesundheit ist sicherlich ein Beispiel, wo eben über Aktivität in den Schulen, wo über Anreize, die über die Leistungsträger, über die Versicherung gesetzt worden sind, wo über Kampagnen, auch Werbekampagnen, Maßnahmen individuell klar geworden ist, dass es sehr attraktiv ist, sich um seine Zahn- und Mundgesundheit zu kümmern. Erstens, weil es schön ist, zweitens, weil es auch finanziell belohnt wird und drittens, weil es die eine oder andere unangenehme Begegnung mit der Zahnärztin oder dem Zahnarzt, die, glaube ich, für niemanden sehr attraktiv ist, zumindest nicht auf dem Behandlungsstuhl, verhindern hilft. Zahn- und Mundgesundheit scheinen auch mit einem insgesamt gesünderen und längeren Leben assoziiert zu sein. Das ist ein spannender Befund. Und wir können sicherlich sehen, dass in den Ländern, in denen man ähnlich rigoros und auch ähnlich attraktiv mit dem Thema Rauchen umgegangen ist, da auch das Risiko nicht nur für Lungenkrebs, sondern auch für andere Krebsformen deutlich nach unten gegangen ist. Und das sind, glaube ich, Hinweise und Aspekte, die einem erstens klar machen, dass Prävention nützlich ist und zum Zweiten aber auch, dass es einen etwas längeren Atem braucht. Wir müssen in 10, 15 Jahresdimensionen denken, um wirklich effektiv präventiv arbeiten zu können.
In einem längeren Zeitraum aktiv sein, das ist ja eine Spezialität des Wissenschaftsrates, wenn man so sagen kann. Wie geht es denn nun weiter für den Wissenschaftsrat mit diesem Thema?
Ich glaube, wir sind diesmal in einer ganz komfortablen Position. Es gibt ja Spitzeneinrichtungen in Deutschland, in Berlin, in München und in Heidelberg, in den verschiedenen Schwerpunkten, die aktiv sind und die man weiter unterstützen kann. Es gibt die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, die auch dieses Thema stärker greifen können und bei denen man auch weiter unterstützen und arbeiten kann. In ähnlicher Weise lassen sich Modellregionen vorstellen, die sehr konkret und sehr spezifisch weiterentwickelt unterstützt werden können. Wir als Wissenschaftsrat wollen zu diesen einzelnen Themen, zu denen wir uns auch im Nachgang zu dem Symposium noch einmal verständigt haben, es sind eine übersichtliche Anzahl von 10 oder 11 Punkten, sehr konkret in kleinen Gruppen weiterarbeiten, die erstmal ausformulieren. Das werden wir die nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Monate tun. Uns dann nochmal zu sogenannten Fachgesprächen treffen, auch innerhalb der nächsten Monate, vielleicht früh im nächsten Jahr, um nochmal sehr konkret einzelne dieser Punkte so zu formulieren, dass daraus Aufträge oder Arbeitsanweisungen oder Arbeitsvorschläge für die wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch möglicherweise für die Politik abgeleitet werden können und würden uns dann in einem guten Jahr von jetzt, vielleicht im Herbst 2025, noch einmal treffen, um in ähnlicher Weise, aber dann aufgesetzt auf das, was wir jetzt miteinander erarbeitet haben, nochmal eine größere Veranstaltung zu machen.
Prima, dann sind wir gespannt und ich denke, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal und hören, wie es weitergegangen ist.
Vielen Dank, Herr Scholl.
Vielen Dank, Herr Wick.
Es bleibt ein langer Weg, doch es gibt viele Ideen. Das hat die Tagung Prävention Neudenken gezeigt. Und vor allem, es gibt einen Konsens, dass es Zeit ist, die Initiative zu ergreifen. Der Wissenschaftsrat wird hier weiter aktiv bleiben. Und Herr Wick, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.